Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Freck. Ja, dieses Intro habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, oder?
Ja, weil ihr habt es vor zwei Wochen gehört, ihr Zuhörerschaft habt es vor zwei Wochen gehört, aber wir haben ja jetzt ein bisschen Aufnahmepause gemacht und seit Juni, ich glaube im Juni haben wir die letzte Folge aufgenommen und jetzt haben wir Anfang August.
August, ja. Wir haben eine kurze Pause gemacht.
Also ihr habt nicht Anfang August, ihr lieber Zuhörerschaft schon wieder, ihr habt September.
Ja, stimmt. Wir haben immer mehrere Zeiten gleichzeitig. Ja,
genau, wir unterbrechen hier jetzt unseren wohlverdienten Urlaub oder unsere wohlverdiente wenig Arbeitszeit, muss man es ja nennen. Urlaub wäre schon zu viel gesagt.
Und ja, genau, das stimmt, sehr korrekt. Ich hatte noch gar keinen.
Ja, meiner kommt auch noch und nehmen jetzt nochmal hier zwei Folgen auf, damit wir für den September auch was in den Podcast-Feed tun können.
Das stimmt. Und weil es echt spannende Themen gibt. Wir ja die letzte Folge eine, wie sagst du immer so schön, eine Archivfolge gemacht haben. Da ging es tatsächlich um, das war der Zusammenschnitt einer Radiosendung, bei der wir waren, ne? Bei FM4. Es war sogar aus dem September 2023, schon ein bisschen her. Hat aber an Aktualität nicht wirklich verloren.
Nee, es ging um Klimapolitik. Du hast Klimamodelle erzählt. Ich glaube, ich wurde gefragt, weil das so eine Call-In-Sendung war, wo Leute anrufen konnten und Sachen fragen oder schreiben konnten und Sachen fragen. Ich wurde gefragt, ob man denn lieber vegan leben oder auf Flugzeuge verzichten soll und habe dann eine entsprechende Antwort drauf gefunden. Und so, ja, war eine interessante Sendung.
Ja, fand ich auch. Also das ist auch immer sehr spannend, wenn man halt so Fragen kommt, mit denen man vielleicht vorher nicht rechnet. Und dann denkt man auch so, ja, spannende Frage. Gut, dann müssen wir jetzt mal eine Antwort überdenken. So.
Genau, und jetzt im September wird es auch vermutlich wieder neue Frag die Science Busters, so heißt die Sendung, wird es auch wieder neue Frag die Science Busters Sendungen auf Radio FM4 geben. Das machen wir normalerweise einmal im Monat und Martin Puttigam ist immer dabei und dann wechselnde Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und wahrscheinlich bin ich wieder irgendwann mal dabei. Du wirst vielleicht auch wieder mal dabei sein. Mal gucken, wie die Terminpläne aussehen. Also ich wollte jetzt gar nicht sagen, schaut in euer Radioprogramm, aber gibt ja keine Radioprogramme. Also
Radiozeitschrift, eine Fernsehzeitschrift.
Ja. Schaut in die sozialen Medien eurer Wahl, irgendwo werdet ihr finden, wenn es dann wieder Frag die Science Busters Sendungen zum Klima gibt und dann könnt ihr auch anrufen oder E-Mail schreiben und mir oder Claudia oder wer auch immer gerade da ist, Fragen stellen.
Das stimmt, die Arbeit beantworten wir dann quasi auch live, anstatt wie hier so zeitversetzt in Monate später.
Genau. Ja, aber auch immer. Ihr habt auf jeden Fall jetzt in der letzten Folge die Radiosendung gehört, die wir aufgenommen haben. Es gibt auch eine zweite, wo wir beide, glaube ich, waren. Oder auf jeden Fall eine zweite, wo du noch mit dabei warst. Da war, glaube ich, nicht mit dabei. Vielleicht schmeißen wir die auch noch irgendwann mal ins Archiv. Oder es ist ja eigentlich schon im Archiv. Vielleicht schmeißen wir immer mal aus dem Archiv raus in unseren Podcast-Feed. Ja. Aber heute gibt es wieder, leidlich frische Wissenschaft, möchte ich so sagen. Also ich habe mir jetzt hier für die halbwegs aktuelle Folge eine wissenschaftliche Arbeit ausgesucht, auf die mich viele Menschen hingewiesen haben, unter anderem du. Und deswegen suchen wir jetzt aus. Es ist auch wirklich ein schönes Thema. Die ist erschienen, diese Arbeit, am 5. Juni 2024. Also gar nicht mal so lange her. Kann man auch sagen, ist frische Forschung. Und es ist interessante Forschung. Es ist vor allem auch schlagzeilentaugliche Forschung, weil sie sich wirklich im Wesentlichen in drei Sätzen zusammenfassen lässt. Also recht viel mehr kann man eigentlich auch nicht drüber sagen, aber wir werden trotzdem länger drüber reden, weil ein bisschen was kann man natürlich trotzdem über diese Arbeit sagen, wenn man den Kontext berücksichtigt. Und deswegen fange ich gleich mit dem Kontext an. Du hast doch sicherlich schon mal, Claudia, die Geschichte gehört von den Menschen in China, die alle gleichzeitig vom Tisch auf die Erde springen und dann irgendwie die Erde aus der Umlaufbahn schmeißen oder ein Erdbeben auslösen oder was auch immer.
Ja, voll. Ja, natürlich. Spätestens in der Grundschule war es das erste Mal.
Genau, das ist auch bei mir in der Grundschule schon kursiert, diese Geschichte. Und es ist auch wirklich interessant, darüber nachzudenken, was da passieren würde. Und ich fange deswegen mit der Geschichte an, weil die so ein bisschen auch was mit dem zu tun hat, was wir uns heute untersuchen werden, anschauen werden. Und natürlich hat jemand das ausgerechnet mit den Chinesinnen und Chinesen, die vom Tisch springen. Mhm. Also du kannst natürlich ausrechnen, wie viele Menschen sind das, was haben die für eine Masse, wie lang dauert es, dass sie da irgendwie runterhüpfen, welche Kraft wird übertragen und wie gesagt, das dauert ungefähr eine halbe Sekunde, während du da runterhüpfst. Und während diesen Falls du hast im Wesentlichen Schwerpunktsatz, Impulserhaltung, ja. Also die eine Masse bewegt sich auf die andere zu und ich lasse die ganze Rechnung jetzt weg, weil das ist ja nicht das, was wir heute reden werden. Aber tatsächlich rückt die Erde, würde so 10 Meter irgendwie zur Seite rücken. Aber der Impuls, der quasi da frei wird, der ist davor auch schon wieder frei geworden, weil während die Menschen da alle auf ihre Tische raufgeklettert sind, drückt man sich ja von der Erde weg. Und wenn das auch irgendwie 1,5 Milliarden Menschen gleichzeitig machen, sich von der Erde wegdrücken, auf den Tisch zu klettern, naja, dann hast du halt den gleichen Effekt in die andere Richtung. Also es kommt am Ende Impulserhaltung, Schwerpunktsatz, da passiert nichts. Also müssten die wirklich irgendwie im Sekundentakt rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Aber ja, es ist illusorisch, es passiert eh nicht. Also da wird nichts passieren. Aber ich habe tatsächlich mal mit einem Forscher über dieses Thema gesprochen, oder er hat mit mir darüber gesprochen. Das war ein Professor für Geodäsie, also eine Wissenschaft der Erdform ist die Geodäsie. Und der hat einen Vortrag bei uns auf der Sternwarte in Wien gehalten und hat da genau mit diesem Beispiel angefangen und hat gesagt, ja, also das hätte keinen Effekt, aber sie könnten theoretisch sehen in ihren Daten, in ihren Messdaten, wenn jetzt alle Menschen in China beschließen, gemeinsam jetzt auf Urlaub zu fahren und zwar zum selben Ort, irgendwie entweder weiter in den Norden oder weiter in den Süden. Also wenn die alle sagen, wir fahren jetzt alle nach, weiß ich nicht, nach Russland oder wir fahren alle nach Thailand auf Urlaub, alle 1, irgendwas Milliarden davon, dann würden die das in ihren Messinstrumenten bemerken können, weil sich da eben eine relevante Masse umgelagert hätte. Und tatsächlich sieht man das auch. Also du siehst das, also nicht, wenn jetzt die Chinesen auf Urlaub fahren, das sieht man jetzt nicht, weil die fahren ja nicht gemeinsam alle irgendwo hin.
Gleichzeitig aber, wegfahren.
Aber ja, was vergleichsweise gleichzeitig passiert auf dem Planeten, sind die Jahreszeiten. Die passieren zumindest pro Hemisphäre gleichzeitig, also auf der Nord- und Südhalbkugel. Und auf der Nordhalbkugel ist wesentlich mehr Land als auf der Südhalbkugel. Auf der Nordhalbkugel ist wesentlich mehr Vegetation als auf der Südhalbkugel, wesentlich mehr Bäume als auf der Südhalbkugel, und im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen. Das machen die nicht alle in der gleichen Sekunde, aber halt schon über einen halbwegs kompakten Zeitraum, und das ist genau das, du verlagerst Masse von oben nach unten. Die Masse rückt näher an den Erdmittelpunkt heran, nämlich die ganze Masse des Laubs. Und das ist derselbe Effekt, den man ja eigentlich, glaube ich, fast schon per wissenschaftlichen Gesetz mit Eiskunstlauf erklären muss. Die Pirouetten, die gedreht werden, wenn man da auf dem Eis rumfährt und sich um seine eigene Achse dreht, dann kann man die Arme ausstrecken, dann wird man langsamer und man kann die Arme an den Körper ranziehen, dann wird man schneller, weil Drehimpulserhaltung, und ich erkläre jetzt nicht im Detail Drehimpulserhaltung, weil wenn man das im Detail erklären will, landet man irgendwann beim Noether-Theorem und das wäre viel zu viel Aufwand, das zu erklären.
das ist so Physikstudium erstes Semester. Da saß mein Prof auch noch auf so einer Drehscheibe und hat mir das vorgemacht mit dem.
Ja, aber es ist auf jeden Fall Drehimpulserhaltung, ja, es ist die Drehgeschwindigkeit hängt unter anderem davon ab, welche Ausdehnung das Objekt hat, das sich dreht. Ein kompaktes Objekt dreht sich schneller als ein weniger kompaktes Objekt bei gleicher Drehenergie, die halt irgendwie da ist. Und ja, wenn die Bäume von den Blättern fallen. Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, obwohl aus Relativitätstheorie-Sicht ist ja eh eins wie das andere, aber wenn die Blätter von den Bäumen fallen, dann wird die Erde minimal kompakter und das kann man messen. Damit sind wir jetzt bei dem Thema, um das es geht, nämlich die Rotation der Erde und was die Rotation der Erde alles beeinflusst. Und wenig überraschend, da ja der Podcast hier das Klima heißt, reden wir über den Einfluss der Klimakrise auf die Rotation der Erde.
Ich bin so gespannt. Also ich habe ja nicht umsonst das Paper vorgeschlagen. Ich bin einfach sehr gespannt.
Ja, da müssen wir mal mit den Grundlagen anfangen. Ja, also Erdrotation, das ist das, was die Erde macht. Die dreht sich ständig um ihre Achse. Und wir nutzen die Erdrotation als Grundlage für unseren Kalender, für unsere Zeitmessung, nämlich für die Dauer eines Tages. Und jetzt muss ich dich fragen, Claudia, wie lange dauert ein Tag?
24 Stunden und ein bisschen.
Ja und nein. Also er dauert 24 Stunden oder, wie wir in der Wissenschaft gerne sagen, 86.400 Sekunden, weil ja, in Sekunden rechnet sich's einfach, dieser ganze Quatsch mit dem 60er-System und so weiter. Das wird sich nicht mehr ändern, aber in der Astronomie müssen wir das ja auch öfter mal machen, irgendwelche Zeitintervalle rechnen. Dann rechnet man irgendwie 17 Stunden, 35 Minuten, 12 Sekunden minus 3 Stunden, 45 Sekunden und 23 Sekunden.
Nee.
Das mach mal im Kopf, das machst du in Excel, kannst du auch machen. Du musst die bescheuerte Excel vorher rumprogrammieren. Also wenn das alles.
Wir rechnen alles in Sekunden, das ist, bin ich voll dabei. Ich habe sehr viel Zeit meines Lebens beim Umrechnen.
Genau. Aber du hast im Prinzip recht, das ist so der Kalendertag. 86.400 Sekunden, 24 Stunden. Das Problem ist, wir müssen den Kalendertag ja auf irgendwas basieren. Also wir müssen nicht, aber wir tun es halt, weil sonst macht das alles keinen Sinn, wenn die Begriffe Tag und Nacht und wenn sowas irgendwann eine Bedeutung haben will, dann sollten wir es an den physikalischen Grundlagen orientieren und die physikalische Grundlage ist halt die Drehung um ihre Achse und weil die Erde sich um die Achse dreht, gibt es halt immer eine Hälfte der Erde, auf der es hell ist, weil die von der Sonne beschienen wird und eine, die gerade nicht von der Sonne beschienen wird. Also Tag und Nacht, das ist wichtig und da hätten wir den Sonnentag. Das heißt, wir schauen einen bestimmten Punkt, wann ist der durch die Erdrotation in Bezug auf die Sonne genau wieder da, wo er vorher war. Das könnte man sagen, ist auch ein Tag, das nennt man Sonnentag. Das Problem ist, dass sich die Erde ja nicht nur um ihre Achse dreht, sondern auch um die Sonne herum bewegt. Das heißt, während die Erde sich um ihre Achse dreht, bewegt sie sich ein bisschen um die Sonne rum und muss dann noch ein bisschen weiter drehen, damit dieser Punkt wieder genau da ist, wo er vorher war. Das heißt, das ist eine andere Zeit, als wenn du die Rotation auf etwas außerhalb des Sonnensystems beziehst, ja, also auf einen Stern, der viel weiter weg ist, der sich in der Zeit, die Erde für eine Drehung braucht, so gut wie gar nicht bewegt. Das nennt man siderischer Tag, also Sterntag, wenn man so will. Und das ist auch eine Möglichkeit, den Tag zu definieren. Und das ist die Definition, die halt auch in der Wissenschaft verwendet wird, dieser Sterntag, siderischer Tag. Und das sind alles Tage, sowohl der Sonnentag als auch der Sterntag, die halt nicht exakt diese 24 Stunden lang sind. Das haben wir für Kalender, weil es halt praktisch ist, wenn jeder Tag gleich lang ist. Das macht vieles einfacher. Aber in der Wissenschaft müsste man das halt immer auf die Realität beziehen und die Realität ist halt meistens nicht einfach.
Das stimmt, so gut gesagt.
Ja. Und es gibt übrigens, das erwähne ich immer, wenn ich über dieses Thema spreche, weil es so schön ist, es gibt den Internationalen Erdrotationsdienst.
Warte. Wird man dafür eingeteilt oder einberufen?
Ja, das muss
wir alle mal machen.
Genau, immer so an der Kurbel drehen. Das ist der International Earth Rotation and Reference System Service, internationale Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme oder eben auch früher zumindest der Internationale Erdrotationsdienst. Ist 1899 in Berlin gegründet worden, weil man eben, wie gesagt, diese ganzen Dinge alle sauber messen muss, wenn man irgendwie einen vernünftigen Alltag hinkriegen will. Also im Alltag müssen wir uns nicht um irgendwie sowas wie Atomuhren und Atomzeit und genaueste Erdformmessungen kümmern. Aber irgendwer muss es mal machen, damit wir halt im Alltag dann unsere normale Uhrzeit und unsere normale Geografie benutzen können. Und damals hat man eben diese Einheit klingt so militärisch, diesen Dienst gegründet, um eben das alles zu organisieren. Und ja, werden Messungen von Radioteleskopen irgendwie zusammengetragen, wo man dann eben wirklich fernste galaktische Zentren misst, die halt als Referenzpunkt für die Erdrotation nimmt oder den Abstand zwischen Erde und Mond mit Satelliten ganz genau misst und so weiter und so fort. Also all das wird da zusammengetragen, dann wird daraus die koordinierte Weltzeit bestimmt und so weiter und so fort. Also ist eine durchaus wichtige Organisation und wie gesagt, der Internationale Erdrotationsdienst klingt wie nach etwas, was man sich gerne auf die Visitenkarten schreiben würde.
Och. Ich meine, Visitenkarten sind sowieso eigentlich ein eher überflüssiges, existierendes Gerät, aber das ist vielleicht nur meine Meinung.
Ja, wie gesagt, aber wenn ich da arbeiten würde, würde ich es auf jeden Fall draufschreiben.
Auf jeden Fall. Und wenn ich Visitenkarten hätte, jemals in meinem Leben, würde ich es draufschreiben.
Genau. Also dieser Dienst existiert, ist jetzt nicht relevant für das, was ich erzähle, aber ich wollte es erwähnen, was lustig ist, der Internationale Erdrotationsdienst. Aber wir schauen uns jetzt was ganz anderes an. Wir wollten ja schauen, was die Klimakrise mit der Erdrotation zu tun hat. Und dazu müssen wir erstmal schauen, was hat denn überhaupt Einfluss auf die Länge des Tages? Ja, die Erde dreht sich. Gut, das tut sie und das tut sie mehr oder weniger gleichmäßig. Aber die Erde ist keine perfekte Kugel. Wenn die Erde eine perfekte Kugel wäre, wo sonst überhaupt nichts los wäre, überhaupt nichts passiert wäre und irgendwie im leeren Universum hätte irgendjemand irgendwas, diese perfekte Kugel in Rotation versetzt, naja, dann wird die auch immer gleich rotieren, sofern wir jetzt so Phänomene wie, weiß ich nicht, Gravitationswellen und sowas vernachlässigen. Aber ansonsten wird die halt einfach vor sich hin rotieren. Das Problem ist, die Erde ist keine Kugel. Die Erde ist, wenn man die genaue Form der Erde bestimmen will, muss man sagen, die Erde ist ein Geoid und Geoid ist eigentlich nur ein Fremdwort für erdförmig. Also Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Erde
erdförmig.
Ja.
Also, ich würde sagen, sie ist wobbelig.
Die Erde ist wobbelig, das ist ein viel besserer Begriff. Die Erde ist halt in erster Näherung eine abgeflachte Kugel, also eine Kugel, die ein bisschen so eingedäpscht ist, oben und unten. Die Erde ist eine Kugel, die so um die Mitte rum ein bisschen dicker ist, also um den Äquator, hat sie einen Äquatorwulst. Die Erde ist auch eine Kugel, die natürlich dann irgendwie Berge hat und Täler hat und Ozeane hat und Gebirge hat und innen drin hat sie auch noch Massenkonzentrationen im Erdkern, im Erdmantel, was dazu führt, dass bestimmte Bereiche halt irgendwie weiter oben, weiter unten sind und so. Also die Erde ist wobbelig und wenn man das alles genau vermisst, kriegt man halt eine sehr, sehr komplexe Figur, die man gerne als Geoid bezeichnen kann und die halt ja ein bisschen, wenn man es überzeichnet, so wie eine Kartoffel ausschaut, so eine typische, ja so Kartoffel halt, so nicht tendenziell rundlich, aber halt nicht ganz rund. Und das ist natürlich schon mal ein Grund, warum die Erde nicht exakt rotiert, weil kann man auch ausprobieren, kann sich irgendwie einen Kreisel besorgen und kann den drehen und dann kann man an den Kreisel irgendwie Sachen dran pappen und dann wird man sehen, okay, die dreht sich unregelmäßiger. Also das ist ein Grund. Aber was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass die Erde nicht nur keine perfekte Sphäre ist, keine perfekte Kugel ist, sondern auch dynamisch ist. Da passiert ja was. Ja, also wir haben zum Beispiel Gezeiten. Ja, und Gezeiten heißt, Wasser verschiebt sich hin und her. Wir haben großräumige Meeresströmungen, Windströmungen und Atmosphäre hat auch Masse, jede Menge Masse und das verschiebt sich auch damit. Und das variiert alles auf Zeitskalen, die von Tagen über Monate bis hin zu Jahren oder Jahrzehnten reichen. Und das verursacht schon mal Unterschiede in der Rotation. Genauso wie ich es jetzt anfangs erklärt habe mit den Blättern vom Baum oder den Menschen, die Kinder, die vom Tisch hüpfen, je nachdem. Das ist wieder, wenn die Erde ihre Kompaktheit verändert oder ihre Massen verlagert, dann hat das Auswirkungen auf die Rotation, genauso eben wie bei der Pirouette beim Eiskunstlauf. Und zum Beispiel das, was durch die Gezeiten passiert, also die Deformation durch die Gezeiten, die es ja nicht nur im Ozean gibt, sondern auch in der Form der Erde selbst, also die Erde selbst, auch das Gestein, wird ja durch die Gezeiten, die vom Mond und von der Sonne verursacht werden, ein bisschen durchgeknetet. Das sorgt so für, eine Änderung in der Tageslänge von 0,1 bis 0,3 Millisekunden variiert so hin und her. Die Windfluktuationen in der Atmosphäre, die haben so auf Zeitskalen von Tagen bis hin zu Jahreszeiten ungefähr, die machen so eine halbe Millisekunde Variation. Und dann gibt's auch so größere Effekte wie El Niño zum Beispiel. Ja, das ist ja wirklich was, wo sich der halbe Ozean, vereinfacht gesagt, von einem End zum anderen verschiebt von Asien nach Südamerika und hin und retour. Das macht auch ungefähr so 0,5 Millisekunden, aber halt auf einer größeren Zeitskala. Und dann hast du das ganze Zeug, von dem wir gar nicht so viel wissen, im Inneren der Erde. Da fließen ja auch Magmaströme und Massenkonzentrationen verlagern sich und so weiter. Das heißt, auch das verursacht dann Tageslängenänderungen, die so bei 3 Millisekunden liegen ungefähr, so im Laufe von Jahrzehnten. Den größten Effekt hat tatsächlich der Mond, weil der Mond eben Gezeiten ausübt, da gibt es Gezeitenreibung. Ja. Auch das kann man überall nachlesen, will ich jetzt gar nicht im Detail erklären, wie das mit der Gezeitenreibung funktioniert. Aber man kann sich sehr vereinfacht, fast schon so vereinfacht, dass es falsch ist, aber halt sehr vereinfacht vorstellen, dass eben der Mond durch die Gezeitenkraft, die auf die Erde ausübt und die Gezeiten, die Erde auf dem Mond ausübt, dass es da eben auch so Drehimpulse, Haltungseffekte gibt. Und weil eben die Erde durch die Gezeiten leicht verformt wird, kann die Gravitationskraft, die Gezeitenkraft des Mondes an unterschiedlichen Stellen der Erde unterschiedlich stark angreifen. Und das wirkt dann so ein bisschen wie eine Bremse. Und das führt dazu, dass pro Jahr ein Tag ungefähr, so irgendwas 10, 20 Mikrosekunden länger wird. Also die Tage werden länger. Das ist so mal das Erste, was wir festhalten können.
Okay.
Durch die ganze Dynamik, die auf der Erde herrscht und vor allem durch den Mond, werden unsere Tage immer länger und länger.
Also grundsätzlich, das hat nichts mit Klima.
Noch nicht. Nein, das Klima kommt ja später. Das ist einfach nur jetzt mal die Einleitung. Wir wissen, dass tatsächlich das Jahr früher sehr viel mehr Tage hatte als heute. Es hatte irgendwie 400 Tage zum Beispiel vor ein paar Millionen Jahren. Und jetzt sind es halt 365. Also früher war es hektischer.
Früher war es hektischer. Ich weiß nicht, ob ich der Aussage früher war es hektischer zustimmen würde, global gesehen.
Genau. Also wir wissen, dass die Tage länger werden. Jetzt nicht wirklich dramatisch, aber sie werden es. Was auch einen Einfluss hat, der jetzt in erdgeschichtlichen Maßstäben relativ Neues, ist ein schönes Phänomen mit der Bezeichnung postglaziale Landhebung.
Oh. ja, doch, ja, ich weiß, was gemeint ist.
Ja, aber ja, das ist im Prinzip ja genau das, was der Name sagt. Wir hatten früher mal Eiszeiten vor ein paar tausend Jahren, vor ein paar zehntausend Jahren, also es gab jede Menge Eiszeiten und da gab es halt, ja, wie der Name sagt, sehr viel mehr Eis als jetzt. Das heißt, da war ganz Nordeuropa bis irgendwie nach Norddeutschland, nach Mitteldeutschland rein von Gletschern bedeckt, von Eis bedeckt und Nordamerika genauso und Sibirien genauso und das ganze Eis war da und Eis hat ein Gewicht und das ganze Gewicht, diese gigantischen kilometerdicken Eisschichten, die da lagen, naja, die haben die Erde nach unten gedrückt, ja, oder die Erdkruste in den Erdmantel hineingedrückt und dann war die Eiszeit vorbei, das Eis hat sich zurückgezogen und jetzt kommt das Ganze langsam wieder nach oben. Es ist genauso, wie wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Kissen oder sonst wo mit dem Daumen reindrück und dann den Daumen wegnehme, dann geht es langsam wieder nach oben und halt sehr langsam. Das sind halt so, naja, ein paar Millimeter pro Jahr, Dutzend Millimeter pro Jahr, also nicht regional unterschiedlich, aber wir können das messen. Wir messen, dass sich in bestimmten Gegenden die Erde immer noch hebt. Wir können überall in Nordeuropa, Nordamerika überall messen, dass sich die Erde hebt. Und auch das ist natürlich wieder etwas, was die Erdrotation beeinflusst, weil sich auch da wieder Massen verlagern. Und deswegen haben wir auch da einen Effekt durch die postglaziale Landhebung auf die Rotation der Erde. Und jetzt kann man sich schon denken, okay, da sind wir schon am Rande des Klimas, ja, weil Eiszeiten und so weiter ist schon Klima.
Ja, ja, und so Meeresspiegelanstieg, ich bin gespannt, ja.
Genau, und das ist jetzt der Punkt, um den es jetzt wirklich geht. Also in dieser neuen Arbeit hat man sich eben wirklich angeschaut, was ist denn jetzt so aktuell? Weil jetzt hier Eiszeiten, da sind wir alles irgendwie so die letzten Jahrtausende. Die haben sich jetzt angeschaut, okay, was gibt's denn noch? Und tatsächlich, Meeresspiegel, hast du gerade gesagt, geht rauf. Mhm. Eis an den Polen schmilzt, geht ins Meer und fließt dann über die Meeresströmung in Richtung Äquator. Das heißt, jetzt Details sind wieder ein bisschen komplexer, aber so im Großen und Ganzen führt die Erwärmung der Erde dazu, dass Masse von den Polen in Richtung Äquator transportiert wird. Wenn man es jetzt so grob betrachtet, dann ist es das Phänomen und das beeinflussen wir aktiv durch den menschengemachten Treibhauseffekt. Und auch das kann man sehen, auch da gibt es Daten. Also man kann nicht beliebig weit in die Vergangenheit schauen, was die Erdrotation angeht, aber du hast halt natürlich seit dem 20. Jahrhundert, seit den 60ern halbwegs verlässliche Messwerte und in die tiefere Vergangenheit kannst dann zum Beispiel über alte Aufzeichnungen über Sonnenfinsternisse gehen. Ich habe jetzt nicht auf die Millisekunde genau gemessen, aber wenn es da irgendwie heißt, da und da haben wir die Sonnenfinsternis beobachtet und du rechnest das zurück und da hast du irgendwie einen Fehler von ein paar Stunden, dann ist das schon relevant und solche Erdrotationsveränderungen, die können sich halt im Laufe von Jahrtausenden halt irgendwie dann auch so aufsummieren, dass du halt in der Urzeit dann so einen Unterschied kriegst. Also du kannst das schon noch ein bisschen in die Vergangenheit kriegen, aber die haben es jetzt mal beschäftigt, so von 1960 bis in die Gegenwart oder von 1920 an ungefähr. Ja, also sagen wir 20. Jahrhundert und Gegenwart. Das ist so der Bereich, den wir untersucht haben und haben festgestellt, dass sich das erstmal tatsächlich verändert hat. Also wenn man sich so anschaut, so von 1920 bis 1940 hatten wir eine Veränderung in der Tageslänge von 0,04 Millisekunden pro Jahrhundert. Das ist eine komische Einheit, ich habe es jetzt nicht umgerechnet, also Millisekunde pro Jahrhundert, aber 0,04 war da so die Änderungsrate und dann 1960 bis 1980, da ist sie schon deutlich gestiegen auf 0,3, also von 0,04 auf 0,3 Millisekunden pro Jahrhundert, also Verzehnfachung eigentlich schon. Und seit 2000 ist alles noch viel schneller geworden. Ja, jetzt sind wir schon ungefähr bei 1,3 Millisekunden pro Jahrhundert in den letzten 20 Jahren. Das heißt, es ist deutlich mehr als in der Vergangenheit und tatsächlich deutlich mehr, als man irgendwie mit allen seriösen Messmethoden in der Vergangenheit gemessen hat. Also auch wieder etwas, wo das schöne Wort unprecedented vorkam.
Ja, gut. Diesmal aber sehe ich das langfristiger unprecedented als irgendwie eine
Überflutung. Ja, man sieht in den Daten, das hat diese Arbeit gezeigt, sehr, sehr deutlich, dass sich eben diese Veränderung in der Tageslänge sehr stark verändert und dass die menschengemachten Effekte durch den Klimawandel dazu führen, dass diese Veränderung so stark ist, wie sie bis jetzt noch nicht war. Und die haben tatsächlich dann auch Klimamodelle genommen, also wieder so ein klassisches Niedrigemissionsszenario für die Zukunft und ein Hochemissionsszenario für die Zukunft. Also eins, wo wir halt ja schauen, dass wir uns kümmern, und eins, wo wir es weitermachen wie bisher, und sehen dann, dass wenn wir vernünftigen Klimaschutz betreiben, dann bleibt es ungefähr so, wie es jetzt ist mit der Veränderung in der Tageslänge. Wenn wir aber das Szenario nehmen, wo wir einfach so weitermachen wie bisher, dann können wir tatsächlich den aktuellen Wert bei der Veränderung der Tageslänge fast verdoppeln bis zum Ende des Jahrhunderts. Und dann wäre tatsächlich dieser menschengemachte Effekt stärker als der durch die Gezeiten. Das ist dann das erste Mal in der Geschichte, seit wir wissen, dass eben nicht mehr die Gezeitenreibung der Hauptfaktor ist, um die Abbremsung der Erde zu bestimmen, sondern eben das, was wir Menschen mit dem Klima gemacht haben. Das wird dann Ende des Jahrhunderts, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird Ende des Jahrhunderts der Effekt sein, der hauptsächlich die Rotation der Erde oder die Veränderung in der Rotation der Erde bestimmt.
Das ist so krass. Also ich meine, wir verändern ja schon die Welt um uns drumherum auf andere Art und Weise, aber dass wir tatsächlich die Erdrotation dann so stark beeinflussen, dass wir stärker sind als die Gezeiten, finde ich.
Ja, also das ist, wie gesagt, auch der eigentliche Punkt, weil wir verändern allein durch unsere Existenz Erde an sich und auch die Rotation der Erde. Also selbst wenn ich jetzt von meinem Schreibtischstuhl hier aufstehen und mich auf den Boden setzen würde, was ich jetzt nicht mache, weil dann ist das Mikrofon nicht mehr vor meinem Mund, aber selbst wenn ich das mache, hätte das eine Auswirkung auf die Erdrotation. Eine, die tatsächlich dann wirklich nicht messbar ist, aber auch das würde die Rotation der Erde verändern. Aber es gibt andere Dinge, die wir Menschen gemacht haben, die tatsächlich auch einen einigermaßen messbaren Effekt haben. Zum Beispiel der Bau des Drei-Schluchten-Damms. Ich weiß nicht, ob du das dann mitbekommen hast. Der Drei-Schluchten-Damm, das ist ein sehr, sehr großes Bauvorhaben, das in China durchgeführt worden ist. Die Drei-Schluchten-Stahlsperre, die ist von 1995 bis 2012 gebaut worden. Ja, und ist halt, wie der Name sagt, eine Talsperre, die über drei Schluchten geht und wo wahnsinnig viel Wasser drin gespeichert wird, um eine sehr, sehr große Energiemenge zu erzeugen. Also ein gigantisches Bauwerk, wenn man sich das anschaut. Und mit natürlich sehr, sehr viel, was man dran kritisieren kann aus Umwelt- und Naturschutz- und Artenvielfaltsgründen und so weiter. Also die ökologischen Auswirkungen sind massiv. Zwangsumsiedelung und so weiter gab es natürlich auch alles. Aber ein so ein Detail, das tatsächlich die NASA mal ausgerechnet hat, allein die Tatsache, dass man durch diese gewaltige Talsperre Wasser auch wieder von A nach B verlagert hat, hat eine berechen- und messbare Auswirkungen auf die Erdrotation. Also wirklich ja, sehr geringe, aber eine, die jetzt im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich jetzt mich auf den Boden setze, tatsächlich relevant ist. Also auch bei solchen Sachen haben wir die Erde schon verändert und die Erdrotation verändert, aber das ist eben nochmal was Neues, weil wir dann eben der bestimmende Faktor werden, wenn das so weitergeht. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man sagt, ja, wir Menschen, wir können den großen Planeten nicht beeinflussen. Oh ja. Können wir schon.
Also nicht durch irgendwie große Bauprojekte oder irgendwelche solchen Dinge, sondern also auch durch die Klimakrise. Wunderbar. Genau.
So, jetzt kann natürlich Leute sagen, ja, und es ist doch komplett egal. Ja, in dem Fall, das ist, glaube ich, eins der wenigen Dinge, die bei der Klimakrise auftauchen, wo man sagen kann, ja, es ist egal. Also es wird nichts Schlimmes passieren, wenn die Erde paar Millisekunden pro Jahrhundert langsamer oder schneller oder was auch immer rotiert. Das ist wirklich komplett wurscht. Also das tut uns nichts. Es ist natürlich ein Zeichen, es ist etwas, wo man, wie wir gerade festgestellt haben, wo man sieht, was wir tun mit der Erde, wo man sieht, dass wir in der Lage sind, wirklich die physikalische Realität des gesamten Planeten zu verändern. Ja, also das ist natürlich schon was, aber auf unseren Alltag hat es keinen Einfluss. Vielleicht aber schon. Denn jetzt enden wir, überraschend, war auch für mich überraschend, als ich das Thema recherchiert habe, jetzt enden wir mit einer guten Nachricht.
Okay, jetzt hast du mich aus der Bahn geworfen. Wir enden mit einer guten Nachricht, kriegen eine aufbauende Nachricht zum Abschluss. Okay.
Ja, kommt darauf an, ja, vielleicht ist gute Nachricht übertrieben, aber du weißt, was eine Schaltsekunde ist, oder?
Ja, wir machen ab und an mal so ein Sekündchen, um wieder richtig in den Rhythmus zu kommen.
Ganz genau, also im Schaltjahr ist wieder was komplett anderes. Das haben wir, weil halt die Erde nicht so nett ist, um ihre Rotation um die eigene Achse, also die Tageslänge, irgendwie ganzzahlig in die Rotation um die Sonne, also die Jahreslänge, einzupassen. Da hat die Erde geschlampt, das geht sich ganzzahlig nicht aus. Das heißt, da haben wir halt am Ende vom Jahr immer so einen Rest und deswegen müssen wir halt dann irgendwann mal Schalttage einführen. Aber das ist etwas ganz anderes als die Schaltsekunde. Die Schaltsekunde, das ist eben genau das, wo du am Anfang gesagt hast, wie lang dauert ein Tag? Ja, 86.400 Sekunden und ein bisschen was, weil wir halt die Sekunde oder halt auch den Tag so definiert haben, 24 Stunden, 86.400 Sekunden, aber die Realität, der mittlere Sonnentag, der halt wirklich das, was wirklich die Erde macht bei der Rotation, halt ein bisschen länger dauert als diese 24 Stunden und dieses bisschen länger, das sammelt sich an und irgendwann dauert der Tag halt dann 24 Stunden plus eine Sekunde. Könnte man auch sagen, ist eigentlich egal, ja, ist egal, aber es gibt halt ganz viel, wofür wir wirklich eine exakte Zeitmessung brauchen, wo wir wirklich wollen, dass das nicht zu weit voneinander abweicht. Eine Sekunde wäre egal, aber dann kommt vielleicht mal eine zweite Sekunde dazu, da kommt irgendwann mal eine Minute dazu und irgendwann läuft das alles auseinander und dann funktioniert es nicht mehr. Das ist genauso, wie es eigentlich egal ist, ob wir jetzt dann den Schalttag alle 4 Jahre reinholen oder nicht, ja, ist auch egal, aber wenn wir das halt irgendwie ein paar Jahrhunderte lang ignorieren, dann ist irgendwann Dezember und es ist heiß bei uns. Okay, gut, vielleicht das Beispiel, das ist in der Klimakrise jetzt vielleicht auch so, aber wenn wir wollen, dass eben ja so klassische Jahreszeiten halt, dass irgendwie November, Dezember Wintermonate sind und Juli, August Sommermonate sind, dann müssen wir halt regelmäßig korrigieren, weil sonst ist irgendwann ja Juli und August das, wo es auf der Nordhalbkugel kalt ist und Dezember und November das, wo es heiß ist. Und genauso ist es auch bei der Schaltsekunde und der Uhrzeit, wenn man das nicht zu weit auseinanderlaufen soll, müssen wir halt regelmäßig korrigieren. Und darum gibt es die Schaltsekunde. Das läuft so ab, dass halt dann auf 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden nicht 0 Uhr 0 0 folgt, sondern dann steht tatsächlich auf der Uhr, also sofern man eine Uhr hat, die sowas anzeigt, was die meisten nicht haben, aber wenn man so eine Uhr hat, die was anzeigt, steht dann tatsächlich 23 Stunden 59 Minuten und 60 Sekunden. Da steht dann die 60 und dann kommt erst 0, 0, 0.
Ich glaube, ich habe auch keine Uhr, die sowas anzeigt. Ich würde das nie bemerken.
Wahrscheinlich steht beim Erdrotationsdienst so eine Uhr, weil die legen das fest. Wann?
Ja, die haben, genau, die haben so, die verkaufen die vielleicht auch, nein, okay.
Also die legen die Schaltsekunde fest und im Gegensatz zum Schalttag ist es halt nicht regelmäßig. Ja, beim Schalttag wissen wir, da haben wir unsere Schaltregel, das kommt halt alle 4 Jahre bis auf die Jahre, wo es nicht kommt und bis auf die Jahre, wo es dann doch wieder kommt. Also da gibt's komplizierte, aber es gibt Regeln. Die Schaltsekunde ist wirklich was, was so nach Bedarf eingeführt wird, ja, weil halt das unregelmäßig ist. Wir wissen Sachen, die regelmäßig sind, halt eben die Gezeitenreibung, die es regelmäßig langsamer macht, aber dann kann sich in der Erde wieder irgendwelche Massen umsortieren und so weiter und dann gleicht sich das wieder aus, dann braucht man keine Schaltsekunde oder wir brauchen vielleicht mehr Schaltsekunden, also das ändert sich.
Oh Gott,
und
dann steht da 61.
Nee, dann macht man das nicht so, dann macht man, wenn man eine zweite braucht, dann wird die im Juni eingeführt. Also dann kommt die Ende Juni
dazu. Das wissen wir schon.
Ja, das ist schon passiert. Also man hat das 1972 das erste Mal durchgeführt, also die erste Schaltsekunde eingeführt. Und 1972 hat man tatsächlich am 30. Juni und am 31. Dezember eine Schaltsekunde reingeschmissen. Wow. War aber auch das einzige Jahr, wo man zwei gemacht hat. Seitdem hat man immer nur eine dazu gegeben. Und es ist interessant. Also du kannst dir in der Wikipedia eine Liste aller Schaltsekunden anschauen und du wirst sehen, okay, 1972 gab es zwei, dann gab es eine 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 gab es keine, aber 81, 82, 83 gab es eine, es gab eine 85, es gab eine 87, 89 gab es eine, 90 gab es eine, 92, 93, 94, 95, 97, 98 und dann auf einmal wird's weniger. Da kommt dann nichts. Es gab zwischen 98 und 2005, keine Schaltsekunde. 2005 gab es eine, es gab eine 2008, es gab eine 2012, es gab eine 2015 und es gab eine 2016 und seitdem keine mehr.
Seitdem keine mehr.
Also die Schaltsekunden sind weniger geworden, was heißt, dass irgendwas dafür gesorgt haben muss, dass die Erde sich irgendwie ein bisschen schneller dreht, weil sonst bräuchte man die Schaltsekunden. Die Erde wird ja konstant langsamer. Normalerweise, also irgendwas muss das ausgleichen. Das muss irgendwas so im Erdinneren, im Erdkern muss sich da irgendwas umsortiert haben, was dazu geführt hat, dass wir jetzt aktuell nicht so viele Schaltsekunden brauchen und wo die Leute schon, ja, befürchtet, kann man fast sagen, befürchtet haben, dass wir irgendwann vielleicht eine negative Schaltsekunde bräuchten, um das wieder anzugleichen. Und da haben sie gesagt, wir haben überhaupt null Erfahrung damit, wie man negative Schaltsekunden macht. Also jetzt rein technisch, weil das ja alles mittlerweile ein riesen Computer-Dingsy ist, ja, also so wie damals das Jahr 2000-Problem, ja, wo man nicht gewusst hat, was passiert, wenn jetzt von 1999 auf 2000 geschaltet wird und die Computer vielleicht nicht wissen, dass 1999 auf 2000 kommt, sondern dann von 1999 wieder auf 1900 zurückschalten, weil sie das die Jahrtausende nicht drin haben in ihrem Speicher. Genauso wissen wir nicht, wie unsere Systeme alle drauf reagieren, wenn wir jetzt plötzlich eine Sekunde weglassen. Das heißt, die Sekunde dazu nehmen, das haben wir eingeführt, das haben wir oft genug gemacht, aber was mit einer negativen Schaltsekunde passiert, das haben wir noch nie gemacht und haben es noch nie ausprobiert. Das heißt, wer weiß, was dann passiert mit unseren Computersystemen, also oder wie kompliziert es ist, das zu planen und so weiter. Aber, und da ist die gute Nachricht, weil wir durch die Klimakrise das alles beschleunigen, ja, gleicht das das wieder aus. Und deswegen ist aktuell, schreiben Sie auch in einem Kommentar zu dem Artikel, erstmal das Thema negative Schaltsekunde vermutlich vom Tisch und wir können uns ein bisschen Zeit lassen und überlegen, was wir denn machen würden, wenn es tatsächlich nötig ist.
Also ehrlich gesagt würde ich mich ja lieber Gedanken über eine negative Schaltsekunde machen als über die Klimakrise.
Ja,
aber, okay. Ja, man muss ja auf einer, das ist eine Art positiv.
Man muss die positiven Nachrichten nehmen, wo sie kommen.
Genau, wir akzeptieren das jetzt mal.
Genau. Und es ist ja auch wirklich wichtig, dass wir das haben, weil wie gesagt, wenn man sich anschaut, was da alles dranhängt, ganze Satellitennavigation, ja, Telekommunikation, Raumfahrt und so weiter, das braucht alles diese exakte Zeitnehmung. Und da wäre schon gut, wenn wir da wirklich irgendwie das halbwegs im Griff haben mit den Schaltsekunden. Da gibt es übrigens auch, da gibt es das Internationale Bureau of Weights and Measurements, also das ist ja auch so eine internationale Behörde, wo halt die ganzen Einheiten festgelegt werden, die halt auch das SI-System und so weiter bestimmen, die definieren, was eine Sekunde ist und so weiter. Und die eine Mitarbeiterin davon, von der ich den Artikel gelesen habe, den ich auch gern verlinke, wo das alles drin stand mit den Schaltsekunden, die ist ein Mitglied des Time Departments dort. Denke ich mir auch, ist auch cool. Ich glaube, da coole Jobs. Jetzt Erdrotationsdienst, Zeitabteilung. Also da, die hätte ich alle gerne, die Visitenkarten. Du nicht? Du magst keine, aber ich hätte die alle gerne.
Nee, ich verstehe das Konzept von Visitenkarten einfach nicht mehr. It's me.
Ja, ich habe auch keine Visitenkarten mehr. Aber ich hatte früher welche und da hätte ich gerne drauf geschrieben, Zeitabteilung im Erdrotationsdienst.
Ich finde, das klingt auch so cool, als würde man wirklich in so einer Zeitmaschine arbeiten oder so. Wie früher in dieser Serie mit den 7 Days.
Ja, das war meine Geschichte von den Auswirkungen, die wir Menschen auf die Rotation unserer Erde haben.
Ah, das war spannend. Das war sehr gut. Das hat mir das komplette Lesen dieses Papers doch versüßt, wenn ich es einfach hören kann und du es mir erklärst.
Ja, es ist eben, man kann das lesen, also das, mein, abgesehen davon, dass es nicht frei verfügbar ist, aber wenn man es irgendwie kriegt, kann man es lesen. Es ist nicht so lang, das Paper, es hat auch ein paar Abbildungen dabei, aber es ist jetzt nicht trivial. Also natürlich, kein wissenschaftliches Paper ist trivial, aber es ist schon, hat sehr viele Abkürzungen, sehr viel Zeug, was vorausgesetzt wird, logischerweise. Es ist ein wissenschaftliches Paper, also wenn man sich noch nie irgendwo mit so Geodäsie beschäftigt hat, was ich auch nicht habe, aber ich habe es zumindest am Rande ab und zu mal mitbekommen und weiß, was irgendwie das J2-Argument ist und so weiter. Also dann tut man sich wahrscheinlich schwer, weil es halt doch sehr technisch ist, was da drin steht.
Ah, okay. Ja, ich glaube es nämlich auch. Also ich habe nur so drüber geflogen und dachte, liest du doch mal, Flo.
Ja, habe ich gemacht.
Dankeschön. Ja, das ist doch wunderbar. Das heißt, wir haben uns heute mit der Erde im Großen und Ganzen beschäftigt und ich kann jetzt schon sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder mehr mit dem beschäftigen, was obendrauf so passiert. Wir reden nämlich über Sturzfluten in der nächsten Folge. Das heißt, es wird ein bisschen anders, aber es wird nicht weniger spannend, das kann ich jetzt schon
Ja, und Sturzfluten ist ja auch etwas, was jetzt deutlich relevanter ist als irgendwie ein paar Millisekunden bei der Erdrotation. Also das betrifft uns definitiv und das betrifft uns heftiger, als es uns in der Vergangenheit betroffen hat oder öfter auf jeden Fall, als es in der Vergangenheit passiert ist. Also das ist was, wo wir Bescheid wissen sollten, was da
definitiv
passiert. Und ich bin gespannt, was du uns da an wissenschaftlichen Informationen geben kannst.
Ja. Die wird es auf jeden Fall geben. Ja.
Ja, dann müsst ihr euch das in 2 Wochen anhören. Und bis dahin, wenn ihr zufällig beim Erdrotationsdienst arbeitet und uns Visitenkarten schicken wollt von euch, dann macht das. Oder wenn ihr sonst irgendwelches Feedback habt oder uns was auch immer mitteilen wollt, dann macht das bitte gerne unter podcast@dasklima.fm. Wenn ihr Links zu den Folgen nachvollziehen wollt, die wissenschaftlichen Arbeiten nochmal genau sehen wollt und auf die Links dazu klicken wollt, dann schaut auf dasklima.fm. Da gibt es nämlich die ganzen Shownotes zu den Folgen. Wenn ihr die Folgen und vor allem den Podcast gut fandet, dann bewertet uns bitte auf den diversen Podcast-Plattformen. Das ist auch nicht unwichtig. Also eigentlich ist es auch wurscht, aber es ist zumindest nicht unwichtig, wenn man gerne möchte, dass viele Menschen diesen Podcast hören, weil dann wird dieser Podcast entsprechend von den Algorithmen bevorzugt behandelt, wenn er viele gute Bewertungen hat und gute Kommentare hat. Also macht das auch gerne. Oder ihr könnt einfach irgendwie auf der Straße rumlaufen und allen erzählen, wie toll der Podcast ist. Macht das auch gerne. Das funktioniert auch. Oder ihr könnt sagen, ich will nicht mit Leuten reden, ich will aber trotzdem, dass es Florian und Claudia gut geht. Dann schickt uns Geld. Geht auch über PayPal und Patreon und Steady, glaube ich. Das könnt ihr auch alles in den Shownotes nachlesen, wie ihr uns da unterstützen könntet. Oder ihr macht das alles nicht und hört einfach nächste Woche die Folge an, die dann erscheint. Das ist nämlich auch möglich und darüber freuen wir uns auch, wenn ihr euch das anhört, weil dann machen wir das nicht umsonst, was wir hier machen.
Das stimmt. Wir machen das ja, damit ihr uns zuhört und wir alle was lernen.
Genau. Ich habe auch wieder was gelernt heute.
Ja, ich auch. Und in 2 Wochen treffen wir uns wieder und lernen wieder was.
Genau. Bis dahin Gut. Sagen wir Tschüss.
Tschüss. Ja, der Livestream war auch ganz witzig.
Ja, ich habe es noch nicht geschafft, ihn mir anzuschauen. Ich habe irgendwie die erste Minute oder sowas mal laufen lassen, aber da war noch nicht so viel. Und jetzt muss ich erstmal warten, bis ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich mir das Ganze angucken kann. Aber ich habe zumindest ein paar Kommentare gelesen von Leuten, die gesagt haben, dass es cool war.
Ja, ich habe vielleicht direkt in der ersten Runde irgendwie Menschenheitshunger ausgelöst. aber am Ende habe ich es geschafft, die Menschheit zu retten.
Na, das ist doch wunderbar. Da kann man doch aufbauen drauf.
Genau, hat mich nur 1,5 Stunden gekostet. Da sollen sich mal andere ein Beispiel dran nehmen.
Genau, ja.
Easy.